NDR Info. Themen des Tages.
Steuerbetrüger, denen der Staat kaum hinterherkommt, und Kokainschmuggler, die neue Routen über den Atlantik zu uns nach Europa gefunden haben. Im Grunde geht es in den kommenden Minuten auch zweimal darum, ob der Staat noch Schritt halten kann, wenn die Täter ihre Methoden immer weiter verfeinern. Willkommen zu den Themen des Tages. Auch bei Jens Spahn werden wir noch einmal gedanklich vorbeischauen. Er ist Vater geworden und sein privates Glück ist zum Politikum geworden. Und dann wird es natürlich auch sportlich. Das WM-Finale steht, Spanien trifft auf Argentinien. Heute ist Donnerstag, der 16. Juli. Ich bin Nina Zimmermann. Einen schönen guten Abend. Die Bundesregierung will härter gegen Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität vorgehen. Der Schaden, der durch Steuerbetrug, zum Beispiel Geldwäsche, entsteht, der lässt sich nur schwer schätzen. Aber man geht schon davon aus, dass dem Staat jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro entgehen. Wenn man überlegt, dass wir jetzt gerade einen neuen Haushalt verabschiedet haben von 200 Milliarden Euro Schulden, dann ist das durchaus ja relevantes Geld, über das wir hier sprechen. Dazu haben das Finanz- und Justizministerium jetzt einen gemeinsamen Aktionsplan vorgelegt. Und den stellt uns Mario Kubina schon mal vor.
Die Pressekonferenz läuft erst seit ein paar Minuten. Da wird Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sehr grundsätzlich.
Wir haben ein gemeinsames, klares Ziel. Die Ehrlichen in unserer Gesellschaft dürfen nicht die Dummen sein.
Steuerhinterziehung als Gerechtigkeitsproblem. So sieht es auch Klingbeils Kabinettskollegin Stefanie Hubig. Die Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass Regeln für alle gelten, sagt die Justizministerin. Und?
Jeder hinterzogene Euro fehlt. Bei den Schulen, bei der Polizei, bei der Bahn, bei der Justiz. Steuerhinterziehung entzieht unserem Gemeinwesen die materielle Grundlage.
Wie groß der Schaden ist, lässt sich nur schwer sagen. Oft wird ein Schätzwert von rund 100 Milliarden Euro pro Jahr genannt. Der Finanzminister und SPD-Co-Chef will das nicht genau beziffern. Für ihn und seine Parteifreundin Hubig steht aber fest, es muss etwas passieren. Eine entscheidende Rolle soll dabei der Zoll spielen, der in Klingbeils Zuständigkeit fällt.
Wir machen den Zoll schlagkräftiger, allein mit 1500 zusätzlichen Stellen in diesem Jahr und mit neuen digitalen Befugnissen. Wir nehmen die organisierte Kriminalität stärker ins Visier. Dazu gehört künftig auch die gemeinsame Ermittlung von Zoll und BKA.
Ein anderer Punkt: Klingbeil und Hubig wollen bei organisiertem Steuerbetrug den Strafrahmen erhöhen auf bis zu 15 Jahre Gefängnis. Außerdem sollen schwere Steuerdelikte in Zukunft als Verbrechen eingestuft werden, verbunden mit einer Mindeststrafe von einem Jahr.
Und das hat vor allen Dingen eine wichtige Konsequenz für die staatsanwaltschaftliche Praxis. Wir nehmen die Staatsanwaltschaften dadurch stärker in die Pflicht. Sie müssen in diesen Verfahren ermitteln. Sie können Verfahren nicht aus Ermessensgründen einstellen.
Darüber hinaus wollen Hubig und Klingbeil künftig verhindern, dass sich Steuerhinterzieher durch eine Selbstanzeige aus der Affäre ziehen.
Kriminelle sollen sich nicht mehr so leicht freikaufen können.
Der Finanzminister will auch die Bundesländer ins Boot holen, mit einem gemeinsamen Zentrum gegen Steuerkriminalität. Dort sollen sich Ermittler der Bundesbehörden und Steuerfahnder aus den Ländern koordinieren. Die ersten Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Katharina Beck von den Grünen sieht sich bestätigt. Sie spricht von einem großen Wurf. Auch mit Blick auf organisierten Steuerbetrug wie bei sogenannten Cum-Cum-Modellen.
Gerade diese Bündelung der Kompetenzen ist bei so komplizierten und komplexen Fällen wie Cum-Cum, die auch länderübergreifend stattfinden und international, das ist halt einfach super wichtig.
Ganz anders reagiert der linken Abgeordnete Christian Görke. Er spricht von Nebelkerzen.
Das, was heute vorgelegt worden ist, ist unzureichend.
Ob die Maßnahmen alle so umgesetzt werden, darüber dürfte in der Koalition noch diskutiert werden. Allerdings, der Finanzminister plant für nächstes Jahr fest mit Mehreinnahmen durch den Kampf gegen Steuerbetrug. 1 Milliarde Euro soll so zusammenkommen.
Mario Kubina zum Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuer- und Finanzkriminalität, den heute Finanz- und Justizministerium vorgestellt haben. Ob das reicht, um da wirklich Boden als Staat gut zu machen, das besprechen wir jetzt in den Themen des Tages. Wie man sich nämlich im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Finanzkriminalität die Zähne ausbeißen kann, das hat Anne Brohilker schon erlebt. Als Oberstaatsanwältin hat sie in Köln versucht, die berühmten Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäfte aufzuklären und zu verfolgen. Sie hat ja die Ermittlungen geleitet dort. 2024 kündigte sie dann überraschend den Job und wechselte als Co-Geschäftsführerin zur Bürgerbewegung Finanzwende, die sich so als Gegengewicht zur Finanzlobby versteht und Aufklärung sich zur Aufgabe gemacht hat. Ich habe Anne Brohilke heute Nachmittag sprechen können und wollte wissen, um zu verstehen, was in Deutschland schiefläuft, wie groß ist das Problem der Steuer- und Finanzkriminalität?
Ja, das ist ein riesiges Problem. Also so ganz genau kennen wir die Zahlen nicht, weil es dort nämlich auf jeden Fall ein großes Dunkelfeld gibt, weil viele dieser Taten sind sehr professionell verschleiert worden. Das heißt, die Behörden entdecken diese Taten gar nicht. Aber was wir eben merken, sind die Auswirkungen, uns fehlt das Geld. Und in diesem Dunkelfeld kann man sich nur mit einer Schätzung bewegen. Und die Schätzung, die ist wirklich enorm. Also es wird geschätzt, dass uns jedes Jahr 100 Milliarden Euro allein durch Steuerhinterziehung durch die Lappen gehen. Das ist ein Fünftel des aktuellen Staatshaushalts. Das ist wirklich eine riesige Summe.
Genau, bisher schätzt die Bundesregierung die Steuerlücke nämlich nicht, weil man sagt, es sei zu aufwendig. Also Sie haben es gesagt, da bleibt vieles im Verborgenen. Wo entstehen denn die größten Schäden überhaupt?
Ja, die größten Schäden werden vor allen Dingen durch professionelle Tätergruppen, die oft international organisiert, begangen. Das sind zum Beispiel der Bereich der Tax-Trades, also Cum-Ex und Cum-Cum. Das ist ja vor allen Dingen die Bankenbranche, die uns da ausplündert, aber auch Umsatzsteuerkarusselle. Das ist sowas Ähnliches, nur mit Waren. Das ist auch so Fake-Warenhandel, wo es nur um Steuer geht. Das sind auch enorme Schäden, die uns zugefügt werden. Und auch bei Schwarzarbeit gibt es neben vielen kleinen Fällen auch organisierte Bandenstrukturen, die natürlich dann auch größere Schäden anrichten, als wenn jemand seine Putzfrau nicht anmeldet.
Also es ist gar nicht die Summe der sehr vielen kleinen Steuerhinterziehungen, sondern es sind schon die großen Fische aus dem Ausland agierend.
Ja, absolut. Das ist genau diese Kategorie von Fällen, mit der wir im Moment schlecht umgehen können, weil unsere Behördenlandschaft auf solche Fälle schlecht vorbereitet ist. Die kommt mit den kleinen Fällen gut zurecht, aber mit diesen großen eben ganz schlecht.
Und warum sind wir da so schlecht vorbereitet? Warum gelingt es uns da so schlecht, diese Fälle auch aufzudecken und zu verfolgen? Weil das haben Sie ja selbst auch in diesem Cum-Cum-Cum-Ex-Verfahren erlebt.
Ja, genau. Das liegt daran, dass unsere Behördenlandschaft so gewachsen ist, wie sie ist. Wir haben ein föderalistisches System. Wir sind ja kein Zentralstaat. Das heißt, die Länder organisieren ihre Behörden und machen das ganz unterschiedlich, machen auch ganz unterschiedliche Vorgaben, zum Beispiel ganz unterschiedliche Datenschutzvoraussetzungen und technische Systeme werden da eingesetzt. Und das verhindert, dass sich die Behörden untereinander austauschen. Und das ist natürlich äußerst misslich, weil einfach dann kaum Fachkompetenz wirklich entstehen kann. Und das nächste Problem ist, dass sie eigentlich dafür zuständig sind, von ihrer ganzen Organisation und Größe die Kriminalität vor der Haustür zu bearbeiten. Aber für internationale Strukturen, wo man eben im Ausland ermitteln muss, da sind die eigentlich nicht drauf vorbereitet. Und das fällt ihnen dann eben mit diesem aktuellen Aufbau sehr schwer.
Ändert der neue Aktionsplan denn etwas daran, den der Bundesfinanzminister Klingbeil, die Bundesjustizministerin Hubig heute vorgestellt haben? 26 Maßnahmen werden darin aufgelistet. Wir nähern uns vielleicht dem mal positiv. Was gefällt Ihnen daran? Weil die Regierung spricht ja von mehr Schlagkraft für Ermittler.
Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht über dieses umfassende Maßnahmenpaket, was ja eben neben gesetzlichen Änderungen, die so Gerechtigkeitsaspekte betreffen, vor allen Dingen auch die Strukturen angeht. Und das ist genau das, was wirklich angegangen werden muss, was natürlich immer ein bisschen unbequem ist, wenn man Behörden umstrukturieren muss. Aber das wird hier angegangen und das finde ich ausgesprochen positiv. Also insbesondere wird ja eine Forderung, die aus der Praxis und der Wissenschaft kam, ich habe das auch immer sehr nach vorne gestellt, wird hier aufgenommen, nämlich dass wir eine zentrale Ermittlungseinheit auf Bundesebene brauchen, möglichst interdisziplinär besetzt, also nicht nur mit Polizei oder Steuerfahndung und Zoll, sondern mit allen drei. Und genau das soll gemacht werden und das ist zum Beispiel ein sehr, sehr positiver Effekt, von dem ich mir auch viel spreche in der Schlagkraft gegen gerade diese großen Fälle.
Sagt Anne Brohilke, Deutschlands frühere Cum-Ex-Chefermittlerin, heute Autorin von Cum-Ex, Milliarden und Moral, warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt. Im Gespräch über den Aktionsplan gegen Steuer- und Finanzkriminalität. Und da zeigt sie sich ja erst einmal zuversichtlich. Das NDR-Info-Thema heute, neue Wege im Kokainschmuggel. Wie kann der Drogenhandel besser bekämpft werden? Denn europäische Sicherheitsbehörden schlagen Alarm. Es gibt einen regelrechten Kokain-Highway über den Atlantik. Speedboote sind unterwegs, nehmen die Drogen aus Südamerika auf und bringen sie nach Europa. Dieses Thema hat mein Kollege Benedikt Strunz aus dem Investigativteam des NDR mit recherchiert. Ich habe ihn gefragt, was genau muss man sich unter diesem Kokain-Highway über den Atlantik vorstellen?
Also der Kokain-Highway, der so bezeichnet wird, das ist ein Gebiet zwischen den Azoren und den Kanaren. Und das ist ja ein riesiges Seegebiet. Das ist ja mehrere hundert Kilometer weit vor der Küste von Afrika und eben auch von Europa. Und in diesem Gebiet ist einfach richtig viel unterwegs. Das sagen uns Fahnder, das sagt uns beispielsweise auch Europol. An einzelnen Tagen sieht man da mehr als 100 von diesen Speedbooten, die da eben hin und her fahren und Kokain dann letztlich Richtung Festland bringen.
Und das ist schon eine direkte Reaktion auf die stärkeren Kontrollen in den großen Häfen?
Absolut, das kann man so sagen. Also die Sicherheitsmaßnahmen sind in den Hotspots, den ehemaligen Rotterdam, Antwerpen, auch in Hamburg, hochgefahren worden. Da gibt es mittlerweile schärfere Eingangskontrollen. Es gibt Bewegungsmelder an den Zäunen. Es gibt Drogentests für die Hafenmitarbeiter und so weiter und so weiter. Und jetzt sieht man eben diese enorme Anpassungsfähigkeit der organisierten Kriminalität. Man hat da einen neuen Weg gefunden, um eben schnell, kostengünstig und vor allem auch sicher Kokain auf den deutschen Markt und den europäischen Markt zu bringen.
Und wie kommt das Kokain von Südamerika bis auf diese Speedboote, die dann schließlich Kurs auf Europa nehmen?
Ja, das findet so richtig industriell organisiert statt. Also es kommen entweder Halbtauch-U-Boote aus Lateinamerika gefahren oder eben auch große Containerschiffe oder Öltanker oder auch Fischerschiffe. Und die fahren dann eben eine ganze Weile. Die Speedboote sind dann schon von Portugal und von Spanien aus gestartet. Die warten dann, die bilden so schwimmende Häfen, nennt das Europol. Also die sind verteut. Da werden sie auch mit Benzin versorgt, mit Wasser und mit Essen. Und da warten die unter Umständen eine Woche, zwei Wochen, bis sie dann eben auf ihrem Satellitentelefon den einen entscheidenden Anruf bekommen, beispielsweise aus Dubai. Da sitzen diese kriminellen Organisationen, die sagen dann, hier ist die Koordinate, da kommt ein Schiff an. Dann fahren viele hin und das Kokain, bis zu 30 Tonnen auf Mal, wird dann auf diese kleinen Schiffe umgeladen und dann geht es eben mit riesigen Geschwindigkeiten Richtung Festland.
Du hast eben gesagt, das sind ja bis zu 100 Boote an einem Tag und jetzt dann diese große Kilozahl. Von welchen Mengen Kokain sprechen wir da?
Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, da wirklich verlässliche Zahlen zu finden. Ich habe mit einer Organisation darüber gesprochen, die heißen MAOC-N, das ist das Maritime Analysis and Operations Center, in Portugal sitzen die. Und deren Aufgabe ist es eben genau solche verdächtigen Schiffsbewegungen zu tracken, herauszufinden, welche Schiffe haben Kokain geladen. Das geben sie dann weiter an Sicherheitsbehörden und die können dann eben loslegen und diese Schiffe durchsuchen. Und die haben mir gesagt, im letzten Jahr haben sie eine Rekordmenge durch ihre Analysen von Kokain sichergestellt. Also die Sicherheitsbehörden dann von 92 Tonnen. Und dann habe ich nachgefragt und habe gemeint, das ist ja wirklich eine ganze Menge. Und dann haben sie gemeint, ja, aber wir hatten eigentlich Analysen, die uns gesagt haben, da sind noch weitere 700 Tonnen, die durchgekommen sind Richtung Europa. Und die konnten nicht abgefangen werden, einfach schlichtweg, weil die Einsatzmittel fehlten. Da war zu wenig Manpower sozusagen und vor allem auch Schiffe und Flugzeuge, um diese Schiffe zu stoppen.
Das sind ja aber dann wirklich unfassbare Dimensionen. Und die europäischen Ermittler fordern ja auch deshalb Unterstützung durch das Militär. Was soll denn die Marine konkret übernehmen?
Ja, das Problem bei diesen Speedbooten ist, die haben bis zu 2000 PS. Also diese Schiffe musst du dir wirklich so wie ein Ferrari unter den Schlauchbooten vorstellen. Die sind extrem schnell, kosten bis zu 300.000 Euro. Und diese Schiffe sind eben den Polizeischiffen, Zollschiffen überlegen. Und bei diesen Verfolgungsjagden kommt es immer wieder zu tödlichen Unfällen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren 5 Todesfälle gesehen von Zollbeamten, Polizeibeamten da in den Gewässern. Viele Verletzungen. Und da sagt eben jetzt MAOC-N, das ist zu gefährlich. Ja? Das geht so nicht weiter. Wir brauchen einmal ein klares Lagebild. Wir können diese riesigen Wasserflächen nicht kontrollieren. Dafür ist die Polizei nicht gemacht. Dafür brauchen wir die Marine. Wir brauchen eine stehende Operation von Marineeinheiten da auf diesem Kokain-Highway auch vor Westafrika, um ein Intelligence-Picture zu haben, ein Lagebild. Und dann gibt es noch eine zweite Forderung und die ist ein wirkliches Novum in der europäischen Geschichte. Die wollen auch, dass das Militär auf diese Schiffe schießen darf, auf die Motoren. Die nennen das Disabling Fire, also Stoppschüsse auf die Motoren, dass man diese gefährlichen Jagden nicht mehr unternehmen muss.
Also nicht nur das Aufspüren, sondern auch wirklich das Stoppen mit Waffengewalt. Benedikt, würde, müsste, könnte Deutschland sich an so etwas beteiligen?
Also die Frage ist ja auch, ob Deutschland sich daran beteiligen will. Und ich finde auch eine Frage, ist das jetzt ein sinnvoller Schritt oder laufen wir da jetzt voll in eine Militarisierung der Drogenpolitik? Wir haben in dieser Geschichte auch mit Kollegen von der Washington Post zusammengearbeitet. Die haben gesagt, was macht ihr da in Europa? Das erinnert uns ja jetzt an Trump. Und natürlich muss man da quasi einen Abstrich machen. Das geht wirklich nur um Schüsse auf die Motoren. Aber es ist eine gefährliche Entwicklung. Und natürlich kann so ein Schuss auch mal daneben gehen. Deutschland könnte sich sicherlich daran beteiligen, quasi Informationen über Drogenschmuggler weiterzugeben. Das ist, denke ich, kein Problem, auch rechtlich kein Problem. Das Innenministerium hat aber signalisiert, wir haben die Polizei Und die Polizei macht Polizeiaufgaben, Straftäterbekämpfung sozusagen, Ermittlungsarbeit. Und das Militär macht Militärarbeit.
Informationen von Benedikt Strunz jetzt erstmal hier bei uns in unseren NDR-Info-Themen des Tages über neue Wege im Kokainschmuggel. Ab heute finden Sie in ARD Sounds auch eine dazugehörige neue dreiteilige Staffel unseres NDR-Info-Podcasts Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen. Und die Folge Nummer 1 trägt eben den Titel Kokain ohne Ende. Folgendes Foto, ein Selfie, die Sonne scheint, man scheint sich im Park zu bewegen. Im Bild ist auch ein Kinderwagen zu sehen und zwei lächelnde Papas. Gepostet bei Instagram, gestern mit den Worten We are family. Und dieses Gefühl lässt sich kaum in Worte fassen. So machte es gestern die Runde. CDU-Politiker Jens Spahn und sein Ehemann Daniel Funke sind Eltern geworden. Ihr Sohn Georg kam durch eine Leihmutter zur Welt. Die Geburt fand in den USA statt. Ja, und schnell wird das Private politisch. Das deutsche Embryonenschutzgesetz verbietet Leihmutterschaften. Jens Spahn und sein Mann haben zwar nicht gegen deutsches Recht verstoßen mit dem Weg über die USA, aber seine Partei lehnt die Legalisierung von Leihmutterschaften kategorisch ab. Und so steht der Vorwurf der Doppelmoral im Raum. Uwe Bernd aus dem Hauptstadtstudio ist jetzt zugeschaltet. Warum wird aus dieser sehr privaten Nachricht jetzt eine solch politische Debatte? Was wird Spahn vorgeworfen?
Ja, darüber haben wir heute im Hauptstadtstudio lange diskutiert. Natürlich hat auch ein Spitzenpolitiker das Recht auf privates Glück. Man könnte sagen, das ist eine moralisch komplizierte Frage. Diese Gewissensentscheidung ist so privat, dass sie die Öffentlichkeit wenig angeht. Aber wenn es eine reine Privatsache ist, warum geht er dann in die Boulevardpresse und lässt ein Foto mit Kinderwagen veröffentlichen? Jens Spahn ist ein Medienprofi, verheiratet mit einem Medienprofi. Die wissen ja genau, was sie tun. Und in dem Moment, wo sie es öffentlich präsentieren, von etwas, von dem sie genau wissen, dass ihre eigene Partei das ablehnt, da machen sie eine Privatangelegenheit selbst zu einer politischen Angelegenheit und sie stoßen damit eine Debatte an, die für die CDU nicht einfach ist.
Wie eindeutig war denn Spahns eigene Position und die Haltung der CDU bislang?
Also die Haltung der CDU ist eindeutig. Die hat erst im Februar beim Parteitag folgenden Beschluss gefasst. Ich zitiere, angesichts ethischer, rechtlicher und praktischer Bedenken gegenüber Leihmutterschaft bekräftigt die CDU Deutschlands die Forderung, Leihmutterschaft in Deutschland weiterhin zu verbieten, um Missbrauch, Ausbeutung und gesundheitliche Risiken zu verhindern. Das ist der Parteitagsbeschluss. Jens Spahn hat in seiner Amtszeit als Gesundheitsminister sich ähnlich geäußert. Nun, man könnte sagen, das ist lange her. Man könnte sagen, er hat als Minister damals gesprochen. Vielleicht hatte er damals noch keinen Kinderwunsch. Im Laufe der Jahre kann man seine Haltung auch mal ändern. In seiner Stellungnahme schreibt er dazu nur, es ist uns bewusst, dass wir euch mit der Nachricht überraschen und dass auch das Thema Leihmutterschaft neue Fragen aufbringt. Die beantworten wir euch gerne.
Hat Spahn denn rechtlich eine Grauzone genutzt oder ist die Rechtseinlage auch eindeutig?
Also rechtlich ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten, aber strafbar würde sich nur ein Arzt machen, der das in Deutschland durchführt oder eine Organisation, die sowas vermittelt. Leihmütter und Wunscheltern, so nennt man das, machen sich nicht strafbar. In den USA ist das von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich geregelt. Deshalb ist der kleine Georg dort geboren. Juristisch also kann man Jens Spahn keinen Vorwurf machen.
Welche ethischen Bedenken gibt es jetzt mal unabhängig von diesem konkreten Fall?
Also natürlich kann man gravierende ethische Bedenken äußern. Der Kern der Kritik geht darum, dass Kinderwunsch so kommerzialisiert werde. Dass eine junge Frau ihre Gebärmutter sozusagen vermietet. Da werden Zahlen von über 150.000 Euro genannt. Die Leihmutter bekommt aber nur einen Bruchteil davon. Das meiste bekommen Vermittler und Anwälte. Und die Mutter unterschreibt auch, dass sie keine Ansprüche an das Kind erhebt. Diese Unterschrift ist in Deutschland allerdings ungültig. Nach deutschem Recht bleibt die biologische Mutter die Mutter, egal was vertraglich vereinbart wird.
Wie reagieren denn Jens Spahn und die CDU auf diese ganze Kritik?
Jens Spahn und sein Mann bleiben in ihrer Stellungnahme ganz wortkarg. Sie schreiben, dass sie bis Anfang August eine ruhige Zeit in den USA verbringen wollen. Klar, so eine junge Familie muss sich an ein neues Leben gewöhnen. Ob es ruhig bleibt, hängt dann vielleicht eher davon ab, ob der kleine Georg durchschläft oder ein Schreikind ist. Also das sind die Themen, die sich die jungen Eltern halt stellen. Die CDU sagt einfach nur, der Parteitagsbeschluss gilt.
Dann sind wir gespannt, ob dieser Fall vielleicht auch eine neue politische Debatte über Leihmutterschaft in Deutschland auslösen kann. Erstmal vielen Dank. Live nach Berlin, Uwe Bernd. Früher selbst Gegner der Leihmutterschaft hat CDU-Politiker Spahn die Geburt seines Sohnes durch eine Leihmutter in den USA bekannt gegeben und damit eben eine erneute Debatte ausgelöst. Mitten über dem Nordostsee Kanal heute Morgen. 9.52 Uhr wurde eine entscheidende Lücke geschlossen. Das 118 Meter lange Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke sitzt. Und damit ist ein wichtiger Schritt beim Neubau einer der wichtigsten Verkehrsachsen im Norden geschafft. Dabei kamen die Arbeiten auf den letzten Zentimetern doch nochmal in Stoppen. Anne Passow.
Es wird noch gebaut. Aber die Schiffe fahren wieder unter der Rader Hochbrücke her. Ulf Ewert von der Deges kann durchatmen.
Das war großartig. Wir sind zufrieden und erleichtert.
Die Projektmanagementgesellschaft Deges plant und koordiniert den Neubau der Hochbrücke. Das 118 Meter lange und 1250 Tonnen schwere Mittelteil einzusetzen, war viel Arbeit. Erst war es im Rendsburger Kanalhafen auf einen Spezialponton verladen worden. Am Mittwoch brachten es Konstrukteure dann unter die Brückenenden auf dem Nordostseekanal. In der Nacht wurde es dann spannend. Langsam hoben Hydraulikpressen das Stahlteil an. 50 Meter ging es hoch. Heute Morgen wurde es schließlich eingesetzt. Die Schiffe mussten so lange warten. Jeweils ein Dutzend lagen seit Mittwochabend in der Kieler Förde und auf der Elbe.
Wir haben die Sperrpause ausnutzen können. Wir haben sie auch, das gehört zur Wahrheit, fast bis zum Ende ausgereizt. 9.52 Uhr waren wir durch, bis 10 Uhr hätten wir gehabt. Geiler geht's nicht.
Bis das Stahlteil eingehoben war, dauerte es etwas länger als geplant. Denn das tonnenschwere Teil musste angepasst werden, erklärt Ulf Ewert.
Ja, wir haben uns entschieden, am Mittelstück auf der Nordseite etwas Stahl wegzunehmen. Aus dem einfachen Grund, weil wir für die kommenden Tage warme Temperaturen erwarten. Da dehnt sich der Stahl der schon vorhandenen Brückenkörper aus, drückt auf das Mittelteil und das ist ein Druck, den wir erst dann wollen, wenn wir verschweißt haben.
Die Schweißarbeiten werden, laut der Deges, noch 1 bis 2 Wochen dauern. Und auch dann ist der Neubau der Brücke noch nicht fertig. Auf der Südseite müssen noch Betonteile eingebaut werden. Danach kommt der Asphalt auf und Geländer an die Brücke. Erst Ende des Jahres soll sie für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben werden. Erstmal auf 2 Spuren je Richtung. Dann soll die alte, inzwischen stark verschleißte Brücke abgerissen werden. Über die rollt aktuell noch der Verkehr. Und nach dem Abriss soll hier die zweite Hälfte der neuen Rader Hochbrücke gebaut werden. 2031 soll alles komplett fertig sein. Dann sollen pro Fahrtrichtung 3 Fahrstreifen zur Verfügung stehen.
Ja, quasi ein richtiger Meilenstein, der heute Morgen erfolgreich eingesetzt wurde. Nach über 3 Jahren Bauzeit ist heute das verbindende Mittelstück der Rader Hochbrücke über den Nordostseekanal bei Rendsburg eingesetzt worden.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Und diese WM läuft immer noch. Sie zieht sich vielleicht auch ein bisschen. Sie ist aber im Sinkflug. Jetzt wissen wir, dass Spanien gegen Argentinien spielen wird am Sonntag im Finale. Der Europameister gegen den Weltmeister. Im Finale einer WM. Fragen wir Jens-Jörg Rieck aus dem ARD-WM-Team in den USA. Gab es das schon mal? Weil klingt ja auch erstmal nach Canvas.
Im Finale gab es das noch nicht. Es ist ein, wie ich finde, großartiges Duell. Es ist ohnehin in der Geschichte dieses Jahr mittlerweile schon ewigen Turniers nur so gewesen, dass überhaupt nur 2-mal, und da werden sich selbst die Ältesten kaum noch dran erinnern, weil davon noch ganz wenige übrig sind. Nur Italien hat es 34 und 38 und Brasilien 58 und 62 geschafft, den Titel zu verteidigen. Die Argentinier haben jetzt die Chance gegen den Europameister und ich finde, nach 2 in ihrer Choreografie-Geschichte sehr, ja, irgendwie am Ende sehr verdienten Siegern, sowohl Spanien gegen Frankreich als auch Argentinien gegen England, sind das die 2 besten Teams. Also das ist nach vielen, vielen Spielen, es gab ja noch nie so viel, das Spiel 104 und siehe da, das Sieb hat ordentlich gesiebt und ich finde die 2 überzeugendsten Teams am Ende in dieses Finale gebracht.
Überzeugend, weil warum? Was für Systeme treffen da aufeinander? Lass mich mal in meinen Worten sagen. Einmal geht's um Messi, 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 alles für den Mann und die anderen sind einfach sehr diszipliniert oder wie beschreibst du das?
Ja, Spanien ist nicht mehr das Tiki-Taka-Spanien von 2010, als sie ja zum ersten Mal und zum einzigen Mal den Weltmeistertitel sich holen konnten. Aber es ist ein sehr ausgeruhtes Team mit einem sehr schlauen Trainer, Luis de la Fuente. Die hatten einen super Plan, besser als der Plan der Franzosen. Das ist eine starke Mannschaft. Argentinien, hast du gesagt, Messi, Messi, Messi. Ja, sie spielen für ihn. Das sind ja Fanboys, muss man sagen, von dem. McAllister und andere haben ja Fernandes zu dem aufgeblickt und haben gesagt, was ein Glück, für den spielen zu dürfen. Man sieht auch, dass sie ihm die Freiräume lassen. Er ist der größte Fußballer des Planeten. Für mich gibt es da keinen Zweifel und das ist ein tolles Finale. Also echt, wow.
Das Wow-Finale gibt's am Sonntagabend wohl inklusive einer Halftime-Show, einer Halbzeitaufführung von gerade mal 30 Minuten mit Justin Bieber, Madonna und BTS, der Boygroup. Und mit diesem Blick auf die Fußball-WM enden auch die Themen des Tages heute an diesem 16. Juli.